Sie hören SBS German.
Einen schönen guten Tag, hier ist Wolfgang Müller von SBS Radio. Ich spreche mit Jakob Anderhand. Er ist Historiker und Autor und er kennt die australische Kolonialgeschichte ganz besonders gut. Es gibt unter den vielen Deutschen, die hier in dem Lande waren, eine Frau namens Amalie Dietrich aus Sachsen, die sich 10 Jahre lang hier als Sammlerin betätigt hat. Herr Anderhand, was hat denn die gesammelt, die Amalie?
Lassen Sie uns doch anfangen mit dem prägendsten Erlebnis Ihres Lebens. Das war 1862, als Sie als 41-Jährige einen 10-Jahres-Vertrag mit dem Hamburger Museum Godefroy bekommen hat, um sowohl Sammelstücke der Flora und Fauna als auch ethnografische Objekte in Australien zu sammeln. Dieses Museum, das war ein Separatgeschäft der Hamburger Kaufmannsfamilie Godefroy und die haben das gegründet als Familie mit einer eigenen Buchführung, um Synergieeffekte für ihre Reederei zu erzeugen. Die Godefroys, die waren führend im Auswanderergeschäft nach Australien. Das waren auch die ersten großen Reeder, die hier geschlossene große Gruppen an Deutschen nach Australien gebracht haben. Aus der Sache hat sich für die ein Problem entwickelt, weil es gab die sogenannte Navigationsakte, die untersagte Schiffen unter nicht britischer Flagge Waren zu nehmen und dann wieder in andere Häfen zu bringen. Das heißt, denen fehlt es ständig an Rückfracht. Da zählten aber solche Sammelstücke nicht zu und die Godefroys haben dann mit dem Museum und dem Auftrag an die Amalie Dietrich versucht, da sich eine sehr einträgliche Rückfracht zu schaffen.
Sie sagen, dass Sie diesen Auftrag einer Frau vergeben haben. Das ist ja schon mal per se ungewöhnlich, denn als die Amalie, die ja in den 1860er Jahren hierher kam, eine interessante Zeit. Ludwig Leichhardt war gerade 14 Jahre vorher mysteriös verschwunden. Hier machte zum Beispiel der Baron von Müller in Melbourne Karriere. Und Bernhard Holtermann, der ja dieses berühmte Nugget gefunden hat, der war auch gerade in Sydney angekommen. Also eigentlich war das eine lebhafte Zeit, wo Deutsche hier nach Australien kamen.
Das stimmt, das ist völlig richtig. Bei der Amalie Dietrich kommt hinzu, dass sie in Hamburg von einem Fabrikanten Meyer, der zusätzlich auch ein begeisterter Meeresforscher war und von ihr schon Sammelstücke erworben hatte, an das Haus Godefroy empfohlen worden ist. Also der Auslöser lag in Deutschland. Und ich weiß nicht, inwiefern es da reingespielt hat, dass sie eine Frau gewesen ist. Es ging wahrscheinlich eher um ihren guten Namen, den sie sich in Deutschland als Sammlerin geschlechtsunabhängig erworben hatte, dass die Godefroys sie dann genommen haben.
Sie kam aus Sachsen und aus einfachen Verhältnissen.
Sie kam aus sehr einfachen Verhältnissen. Ihr Vater, das war ein Lederschneider, ein sogenannter Beutelmacher. Sie hat dann den Apotheker Wilhelm Dietrich geheiratet und der hat sie überhaupt erst in die Grundlagen der Botanik eingeführt. Auch da kann man sehen, sie war zwar sicherlich naturwissenschaftlich interessiert, aber sie war immer kommerziell orientiert. Das ging aus dieser Ehe hervor. Das war, wie sich rückblickend zeigt, letztlich ein Zweckbündnis, um gemeinsam ein Geschäft zu gründen. Der Wilhelm Dietrich wusste relativ genau, was auf dem Markt an Sammelstücken ging, botanischen und zoologischen. Der hat sich insbesondere an Kollegen, an größere Apotheken gewandt, an medizinische Institute und hat versucht, da Heilkräuter, alpine Blumen, dasjenige, was man zur Medizinherstellung brauchte, zu verkaufen. Und das Ehepaar hat das Geschäft geführt. Der Mann Wilhelm Dietrich war gesundheitlich teilweise nicht sehr gut zurecht. Sie haben das Geschäft dann aufgeteilt. Das heißt, der Wilhelm Dietrich hat sich mehr um den Verkauf und die Asservierung der Sammelstücke bemüht und die Amalie Dietrich war es letztlich, die gewandert ist, gezogen ist, auch teilweise extreme Reisen in die Alpen unternommen hat und die einzelnen Stücke überhaupt gefunden und zusammengetragen hat.
Woher kommt das Interesse im 19. Jahrhundert an dieser Sammelei? Ist das etwas, was sozusagen von Alexander von Humboldt losgetreten worden ist?
Also so wie ich es sehe und wie ich das auch in meinem neuen Buch darstellen werde, ist das ja bei der Amalie Dietrich ein rein kommerzielles Interesse gewesen. Das ist nicht so sehr, dass man sich dann überlegt hat, warum das die Käufer unbedingt haben wollen, sondern wen es an Käufern gibt, denen man es verkaufen kann. Und an deren Wünschen hat man sich dann orientiert. Und was man höchstens sehen kann, wenn man es von dieser Seite der kommerziellen her betrachtet, ist, dass es eine gewisse Tendenz gab der Vervollständigung. Das heißt, das war Neuland und man hat eben versucht, insbesondere Stücke zu erhalten, die es noch nicht gab. Das war noch längst nicht systematisiert, also von Wissenschaftlichkeit war auf der Käuferseite im strengen systematischen Sinn überhaupt gar keine Rede, sondern man hat angefangen, man hat dann irgendwann versucht zu sortieren, dann hat man festgestellt, dass es gewisse Lücken gab und daraus ergaben sich die nächsten Aufträge.
Ja, und was ist daran kommerziell so interessant?
Also mit diesen Sammlerverträgen, die es gab für Leute wie die Amalie Dietrich. Und die Amalie Dietrich war erst die zweite Sammlerin, die Godefroys unter Vertrag genommen haben. Gab es ein neues fundamentales Prinzip in der Sammeltätigkeit. Das hatten die Kapitäne, die vorher für Godefroys gesammelt hatten, noch nicht zu erfüllen. Und zwar mussten diese Sammler, die unter Vertrag standen, prinzipiell immer mindestens 2 Exemplare ein und desselben Sammelstücks nach Hamburg liefern. Und der Grund dafür war, dass ein Stück ins Museum ging und da ausgestellt wurde und ein anderes, das war die sogenannte Dublette, die wurde von dem Museum zum Verkauf angeboten. Und das wurde mit der Zeit immer extremer, also von tollen Sammelstücken wie Masken, die sehr teuer waren und sehr teuer verkauft wurden. Da wurden dann teilweise Gipsabgüsse gemacht und die wurden dann fürs breitere Publikum billiger verkauft. Es gab Imitate anderer Art. Es gab sogar von Sammelstücken, die sich nicht so gut reproduzieren ließen, später Postkarten, die wurden im Museum verkauft. Und vor allen Dingen gab es spezielle Kataloge, nicht etwa über das, was im Museum stand, sondern was sich in der Dublettensammlung befand. Das war direkt mit einem Preis ausgezeichnet und diese Kataloge, die wurden in hoher Auflage gedruckt und die wurden nach ganz Europa an Interessenten verschickt.
So ein richtiges Warenhaus voll Exotika.
Da haben Sie völlig recht und das sieht man eben auch, dass sich diese Museumsräume, die sich über dem Hauptkontor von der Firma, der Reederei befanden, eigentlich umgewandelt wurden in Verkaufsräume.
Ja, und dann kam die Amalie 1862 nach Australien, so ganz alleine. Und was hat sie dann gemacht?
Sie kam völlig alleine, das ist richtig. Das lag daran, dass es 1861 zum Bruch mit Wilhelm Dietrich kam. Der glaubte weniger und weniger ans eigene Geschäft, hat sich dann auch noch auf eine Liebesaffäre mit einer anderen Frau eingelassen, während Amalie Dietrich gesammelt hat. Und sie stand dann völlig alleine da und bekam diesen Vertrag mit dem Museum Godefroy durch Empfehlung dieses Heinrich Christian Meyer, dem Fabrikant, den ich eben genannt habe. Der war über einen naturwissenschaftlichen Verein in Hamburg mit den Godefroys in Verbindung.
Und dann ist er in Queensland so mit so einer Botanisiertrommel auf dem Rücken durch die Gegend gelaufen.
Erstmal zu der Reise selber, also das ist auch sehr wichtig, das mag vielleicht auf den ersten Blick nicht wichtig erscheinen. Sie ist auf einem Auswandererschiff der Godefroys, der La Rochelle, hierher gekommen und sie war die einzige Kajütpassagierin. Also die Godefroys haben sie auf nobelste Art und Weise hier hinreisen lassen. Warum haben sie das gemacht? Die Auswandererschiffe, die wurden gebucht. Das ging auch danach, wer mitfuhr, wer wie viel bezahlen konnte, wer sich wie viel von Verwandten vorfinanzieren lassen konnte. Und auf dieser Reise gab es so gut wie keine anderen Kajütpassagiere. Das heißt, die Godefroys hatten da Kapazitäten frei. Das kostete die finanziell also nichts, die Amalie Dietrich da so nobel reisen zu lassen. Aber sie haben auf eine sehr subtile Art und Weise damit Druck auf sie ausgeübt, indem sie gesagt haben, wir sind ja jetzt sehr in Vorleistung gegangen, dass wir sie da so komfortabel haben reisen lassen. Das soll ihnen zeigen, wir setzen höchste Erwartungen in sie.
Ich stelle mir das so vor, wenn man so in dieses Land kommt, sie ist ja in Brisbane, ist hier angelandet und man kennt das Land nicht und man hat auch keine Karten und weiß nicht, wie findet man denn dann das, was man haben möchte oder weiß man überhaupt, was man haben möchte?
Nun, das ist für die Amalie Dietrich alleine gesprochen sicherlich richtig, aber sie war nicht alleine, sondern die Godefroys waren ja über das Auswanderergeschäft hervorragend aufgestellt. Die hatten in allen großen Hafenstädten angefangen von Melbourne, der Port Phillip Bay, über Adelaide, über Sydney und dann eben auch die Moreton Bay feste Agenten und in der Moreton Bay hatten sie den Johann Christian Häusler. Und der Häusler, der hatte sich professionell schon sehr lange mit der Auswanderei beschäftigt, ist dann von den Godefroys abgeworben bzw. angeworben worden und der kannte die deutsche Gemeinde in ganz Queensland hervorragend. Und der hat die Amalie Dietrich betreut. Das heißt, die Amalie Dietrich hat Unterkünfte über ihn vermittelt bekommen, die hat Leute vermittelt bekommen, die ihr bei der Sammeltätigkeit helfen konnten, größtenteils Leute aus der deutschen Gemeinde, in den verschiedenen Regionen in Queensland.
Ja, und dann muss die doch aber irgendwie in den Busch und in die Regenwälder gegangen sein und hat sich dort die Pflanzen angeschaut und dies und jenes und Sachen zusammengestellt.
Das ist richtig. Sie ist da durch die Lande gezogen, aber sie hat sich regional immer sehr konzentriert. Also sie hat die ersten Jahre ja so gut wie nur in der Moreton Bay gesammelt. Wie ich angerissen habe, existierte da der Gedanke der Vollständigkeit. Der war kommerziell sehr wichtig, auch wenn man noch gar nicht wusste, was Vollständigkeit hieß. Aber sie hat die ersten Jahre, so ungefähr bis 1865, so gut wie nur lokal in der Moreton Bay gearbeitet und hat da so gut wie alles, was es an Pflanzen und Tieren gab, gesammelt. Da kann man auch dann nochmal dran sehen, wie sehr das kommerziell ausgerichtet war und warum sie da unter Umständen auch gar nicht so weit ziehen musste. Sie hat von jeder Tier- und Pflanzenart, die sie finden konnte, immer 40 Einzelstücke nach Hamburg gesendet. Das heißt, Sie sehen, das würde naturwissenschaftlich überhaupt gar keinen Sinn machen. Da hätten vielleicht 4 oder 5 pro Pflanze und Tier gereicht, um das wissenschaftlich zu untersuchen und zu erfassen. Das ging einzig und allein um den Verkauf. Und daraus erklärt sich dann auch, dass die gar nicht so viel ziehen musste.
Aber es gibt einen dunklen Schatten über Amalies Sammlertätigkeit, einen Schatten, der bis heute die Historiker bewegt, bis in die Gegenwart bewegt. Was ist das für ein Schatten?
Das hat zu tun mit der Verlegung der Sammeltätigkeit in den Norden Queensland. Da ist man sich nicht sicher. Eventuell gab es diesen Auftrag auch schon bei Abschluss des Sammelvertrags noch in Hamburg. Aber was sicher ist, dass Amalie Dietrich 1865 einen Brief bekommen hat von ihrem Arbeitgeber, dem Cäsar Godefroy, in dem er gesagt hat, wenn sie nun in den Norden ginge, dann solle sie auch möglichst Skelette und Schädel von Eingeborenen senden.
Warum ist man daran interessiert gewesen?
Das hat zu tun mit einer Verbindung von dem Cäsar Godefroy in die naturwissenschaftlich-völkerkundlichen Kreise zu dem Rudolf Virchow. Und der Virchow, der war extrem daran interessiert, für die Völkerkunde eine neue Erkenntnis zu gewinnen. Es gab in der Völkerkunde damals im Rahmen dieser aufkommenden Rassentheorien und des Sozialdarwinismus die Vermutung, es müsse um die Evolutionstheorie in einem entscheidenden Punkt zu belegen, nämlich dass sich aus der Tierwelt auch die Menschenwelt entwickelt hat, so etwas geben wie eine Zwischenform zwischen Mensch und Tier, den sogenannten Tiermenschen oder andere haben gesagt den geschwänzten Menschen. Man hat ja von Darwin gelernt gehabt, dass der Mensch aus dem Affen hervorgegangen sein sollte, also man hat tatsächlich nach geschwänzten Menschen gesucht, die so ein bisschen aussehen sollten wie ein Affe und sich auch so ein bisschen verhalten sollten wie ein Affe, keine Kultur haben sollten wie ein Affe und die dann den praktischen Nachweis dafür geboten hätten, dass es tatsächlich so einen Übergang gibt. Und in dieser hypothetischen Rassentheorie, da standen einerseits die Papuas und andererseits die Australneger ganz unten. Und man hat vermutet, dass sich der Tiermensch oder der geschwänzte Mensch bei Stämmen eines dieser beiden Völker finden sollte. Und dass man dann Schädel und Skelette angefordert hat, das hat damit zu tun gehabt, dass man Vermessungen durchführen wollte. Und über diese Vermessung wollte man erschließen, wo man diesen Tiermensch am ehesten findet.
Ist ja ein unangenehmer Auftrag, wenn man gesagt bekommt, man soll auch Schädel und Knochen mitbringen. Wie hat sie denn das gemacht?
Ja, erstmal haben Sie völlig recht, es ist ein unangenehmer Auftrag. Was sich auch davor immer schon gezeigt hat, es ist mit der Quellenlage bei Amalie Dietrich etwas schwierig. Wir wissen nicht genau, was in der einzigen Biografie, die es über sie gibt, von ihrer Tochter Caritas Bischof gut erfunden ist, was tatsächlich an Quelle verlässlich ist und was die Tochter aus anderen Reiseberichten kompiliert hat und dann einfach ihrer Mutter zugeschoben hat. Aber was sich, wenn man es mal jetzt naiv betrachtet, in dieser Biografie zeigt über diese 10 Jahre in Australien, ist, dass Amalie Dietrich eine entsetzliche Angst hatte, dass ihr der Vertrag von Godefroy aufgekündigt werden würde, weil sie den Anforderungen des Museums nicht genügen würde. Und das wird für sie dieses Unangenehme des Auftrages zumindest überdeckt haben. Sie war eine perfekte Dienstleisterin, sie war eine perfekte Angestellte für dieses Museum Godefroy. Wenn immer es da einen Wunsch gab, was sie machen sollte, sie hat es getan.
Ich kann verstehen, dass sie Angst hatte, den Auftrag zu verlieren. Und wie hat sie denn dann diese Skelette gefunden?
Ja, es gibt jetzt mehrere Thesen. Das ist tatsächlich, wie Sie sagen, eines der dunkelsten Kapitel der Geschichte von Amalie Dietrich. Es gibt da eben aus ihrer eigenen Hand keine Aussagen zu, wie sie das gemacht hat. Es gibt kaum verlässliche Zeitzeugenberichten dazu, aber es gibt ein paar Thesen. Also eines ist, dass sie tatsächlich Auftragsmorde gegeben haben soll. Das findet sich in einer Geschichte über McKay, eines Henry Roth Ling. Da muss man aber sagen, das ist auf Gerüchte vom Hörensagen zurückzuführen, die also sozusagen über Umwege an den Auto gekommen sind, und die bilden eigentlich keinen stichhaltigen Beweis. Dann gibt es eine mündliche Überlieferung der Familie von Stan Kelly, der war Aufseher auf einer großen Station der Archer-Familie in der Gegend von Rockhampton. Da soll eine Frau aufgetaucht sein und in gebrochenem Englisch verlangt haben oder angefragt haben, ob man nicht einen Aboriginal erschießen könnte, weil sie wollte ihren Pelz haben. Normalerweise würde man im Englischen sagen Skin, also die Haut, aber sie sagte Pelz. Und daraus leitet also die mündliche Überlieferung in der Familie ab, dass es sich um eine Deutsche gehandelt haben müsse, und schließt dann alleine aus dieser Information, dass es Amalie Dietrich gewesen sein müsse, die da in der Farm aufgetaucht ist. Der William Archer, der hatte sehr gute Verbindungen zu den Aboriginals, der hat sie dann empört von der Farm verwiesen. Das heißt, in diesem Falle hätte sie einen Auftragsmord versucht, den Auftrag zu geben, aber sie ist abgelehnt worden, und das heißt, der Auftrag ist nicht ausgeführt worden.
Nun muss man doch aber sagen, leider wurden zu jener Zeit in Australien die Ureinwohner geradezu gejagt. Also insofern, das Erschießen von Aborigines war damals keine Ausnahme.
Das war keine Ausnahme, aber jetzt noch erstmal zu dem, was Amalie Dietrich selbst mündlich gesagt haben soll, laut einem Schüler, der sie später als Kuratorin, als sie wieder zurück in Hamburg war, in dem Museum Godefroy besucht hat. Sie hat diesem Schüler erzählt, sie hätte diese Skelette einfach gemopst. Also sie hat das selber wahrscheinlich eher, würde man heute sagen, sportlich gesehen. Diese Skelette wurden im Rahmen eines damals noch lebhaften Ahnenkults in hohlen Bäumen abgelegt. Die Schädel wurden teilweise auf hohen Bambusstellagen aufgestellt, und die Amalie Dietrich ist dann zu diesen Städten gegangen und hat in einem Moment, wo die noch lebenden Aborigines das nicht beobachteten, dann entsprechend die Gebeine oder die Skelette bzw. die Schädel der Vorfahren entwendet.
Es hat ja auch Massaker gegeben an den Aborigines. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die, die das angerichtet haben, die dann auch noch nicht begraben haben. Die haben die einfach liegen gelassen.
Ja, das ist das Dritte. Das ist im Moment eine der neueren Erkenntnisse, dass die Amalie Dietrich, weil sie also auch in der Gegend von Bowen, was damals noch Port Denison hielt, mit der deutschen Gemeinde zumindest hervorragend vernetzt war, dass sie selber diese Skelette gar nicht direkt besorgt hat, sondern dass sie das in Auftrag gegeben hat. Ein Argument ist, dass sie das konnte, weil sie für diese Skelette sehr gut bezahlt wurde vom Museum Godefroy, und da haben Sie dann völlig recht, das war eben unter anderem Port Denison, was auf Blut gegründet wurde, durch Treibjagden geradezu auf Aborigines, die dann erschossen wurden. Und das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass so eine Vertreibung natürlich nie einseitig abläuft. Es gab dann auch wieder Einfälle der Aboriginals in den Ort, und da wurden natürlich auch dann Siedler getötet, und andere haben dann zur Rache sich bereit erklärt, Grabstätten zu plündern und entsprechend Skelette, Gebeine, Schädel erbeutet und die verkauft.
In dieser ganzen traurigen Geschichte, war denn Amalie Dietrich die Einzige, die solche Skelette gesammelt, oder haben das etwa andere auch noch gemacht?
Sie hatte ja kaufen können. In dem Sinne war sie nicht die Einzige, sondern diese Skelette, die wurden eben zum Verkauf angeboten. Und wie weit das führt, kann ich Ihnen aus einer persönlichen Erfahrung erzählen. Also ich habe einen sehr guten Freund, der ist Geologe, der ist in dieser Gegend, gerade in Queensland, beruflich sehr viel gereist. Der ist noch in den 1970er Jahren auf eine Farm gekommen, wo ihn ein Farmer dann nach dem Abendessen und nachdem man ein paar Biere getrunken hatte, so mit dem Finger rausgewunken hat und gesagt hat, ich zeig dir jetzt mal was ganz Besonderes. Der ist mit ihm in eine Scheune gegangen, und in der Scheune hinten drin stand aufgebahrt ein Skelett eines Aboriginals. Und der fand das ganz toll, das zu haben. Das ist also vielleicht auch nochmal rückblickend eine Antwort auf Ihre Frage, wer denn so die Kunden waren und warum man das gesammelt hat. Da gab es tatsächlich die skurrilsten Charaktere, die hatten einfach Interesse daran, sowas zu besitzen, aus den fragwürdigsten, aus den eigenartigsten Motiven. Und das hat sich nach dieser mündlichen Überlieferung, die ich nun kenne, erstaunlich lange gehalten.
Nun gibt es ja in Deutschland gerade zur Zeit eine sehr starke Diskussion, ob man diese Raubstücke oder diese Sammelstücke nicht an die Originalbesitzer zurückgeben sollte. Und da würde ja auch Amelies Sammlerei hineinpassen. Gibt es da Fragen, ob man ihre Sachen zurückgeben sollte?
Innerhalb meiner Recherchen hat sich nur ergeben, es ist sehr, sehr schwierig herauszufinden, wo diese Skelette heute noch sein könnten, ob es sie überhaupt noch gibt. Teilweise sollen die auch bei Luftangriffen im Zweiten Weltkrieg zerstört worden sein. Und die Museen halten sich da im Moment extrem bedeckt, was das angeht. Die Museen haben da einen Punkt, weil die Inventarlisten damals waren nicht perfekt geführt, die waren nicht vollständig, da sind auch falsche Zuschreibungen vorgekommen. Teilweise sind dann auch die Ausweisungen von solchen Skeletten, also die Zettel, die man da dran gehangen hat, da sind auch Fehler untergekommen. Das ist also eine hochkomplexe Angelegenheit und ich denke, wir tun gut daran, diese Frage der Rückgabe auf einen Zeitpunkt zu verschieben, wo man überhaupt erstmal weiß, im Sinne einer neuen Provenienzforschung, die jetzt angetreten ist, was eigentlich vorhanden ist und wo das ursprünglich herkommen könnte.
Diese Neubewertung der deutschen Kolonialzeit, zum Beispiel in Berlin, führt es dazu, dass Straßen und Plätze, die nach Leuten aus der Kolonialzeit benannt sind, umbenannt werden. Nach Amalie Dietrichs ist zum Beispiel in Dresden ein Platz benannt und ich glaube in Hamburg gibt es ein Haus und auch noch Straßen. Meinen Sie, ihr könnte dieses Schicksal auch mal drohen?
Das kann sein, aber das ist Spekulation. Was ich im Moment beobachte, auch mit einer gewissen Sorge, ist, es gab halt früher, sage ich jetzt mal ähnlich überspitzt, wie ich das auf der anderen Seite sehe, es gab früher die Jagd auf die Aboriginals und was ich jetzt befürchte, was passieren könnte, ist, dass es in Deutschland eine Kolonistenjagd gibt. Und da könnte dann auch die Amalie Dietrich ein Opfer sein. Das ist leider so im Moment und das ist aus meiner Sicht deswegen so, weil man sich noch viel zu wenig mit der Angelegenheit beschäftigt hat und leider die Debatte falschrum angetreten worden ist. Man hätte erstmal eine sachliche Klärung verlangen sollen und das hätte man von einer gesunden Mitte heraus tun sollen, also einen neutralen Standpunkt finden sollen. Und von dem aus hätte man eben, wie ich das eben erzählt habe, anfangen sollen zu sagen, was ist denn überhaupt vorhanden, was ist passiert? Und man hätte auch da ausgehend fragen können, was für Friktionen gab es eigentlich in den einzelnen Gruppen? Gab es nicht auch zum Beispiel auf europäischer Seite damals schon Leute, die da strikt gegen waren, die sich da gegen eingesetzt haben? Welches Gewicht hatten die? Und dann hätte man von daher schrittweise aufklären können, was eigentlich passiert ist. Man hätte aufklären können, was leider im Moment nur die Museen und das auch nur sehr im Stillen machen, was vorhanden ist. Und wenn man diese Basis geschaffen hätte, dann hätte es ja vernünftige Gespräche oder dann können erst vernünftige Gespräche entstehen, was man mit diesen Dingen macht. Das ist jedenfalls meine Ansicht. Ich bin da eher an Außenseiter. Wie gesagt, ich beschäftige mich hauptsächlich mit Handelsgeschichte, aber das ist so, was ich mir in meinen Seitenwegen, die ich da laufe und einschlage, was sich mir als Bild präsentiert.
Wenn wir diesen Kulturstreit gerade mal beiseite legen, Amalie ist nach 10 Jahren in Australien zurückgekehrt nach Deutschland. Was hat sie denn dann gemacht?
Sie ist dann als Kuratorin in dem Museum Godefroy beschäftigt worden. Da war sie mit die Einzige. Also sie war für die Godefroys extrem einträglich. Das zeigt sich auch daran, dass sie die Einzige gewesen ist, die während ihres laufenden Vertrags, also heißt noch in Australien, einen Assistenten bekommen hat, den Max Tenau. Dann ist die Tragödie über sie hereingebrochen, weil 1879 hat die Reederei, also das Hauptgeschäft von Johann Caesar Godefroy und Sohn, die Zahlungen eingestellt. Das ist in eine extrem komplizierte Abwicklung gelaufen, die hat über 20 Jahre gedauert. Das Museum war schon verpfändet, das musste verkauft werden und damit hat sie dann ihre Stelle als Kuratorin dort verloren. Sie hat dann mühsam suchen müssen, sich in anderen Instituten zu bewerben und hat da hin und wieder an gefunden, aber es ist eben so, dass sie leider bis zu ihrem Lebensende 1891 sich immer mit recht niedrigen Arbeiten noch ein Zubrot verdienen musste.
Und ist dann ja wohl auch in Armut wahrscheinlich gestorben.
Sie ist in der Obhut ihrer Tochter Caritas in Rendsburg in Schleswig-Holstein gestorben. Ich weiß nicht genau, wie es mit ihrer materiellen Situation in diesen letzten Jahren aussah, aber ich weiß, dass das Geld immer so weit knapp war, dass sie tatsächlich arbeiten musste, um leben zu können.
Herr Andert, das war ein sehr, sehr interessanter Blick auf eine kontroverse Deutsche in Australien. Die gibt es nicht viele, aber das war eine sehr interessante Frau, muss ich sagen.
Ja, war sie sicherlich und ich bin gespannt, wie sich die Debatte weiterentwickelt und wie gesagt, meine Hoffnung ist, dass man sich mit Bewertungen erstmal zurückhält und dass man versucht, diese ganzen dunklen Aspekte im Sinne von ungeklärten Aspekten im Leben von Amalie Dietrich aufzuhellen und erstmal ein verlässliches Bild zu schaffen von dem, was sie getan haben könnte, wer sie war, welche Charakterzüge es bei ihr gab, auch wie schillernd sie vielleicht als Charakter gewesen ist und inwieweit sie auch tatsächlich diesem kommerziellen Druck nachgegeben hat oder wie hoch dieser Druck tatsächlich auf sie war und inwieweit auch der ihr Verhalten bestimmt hat.
Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen.
Ja, sehr gerne.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.